Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Wir hatten ja gesagt, ich habe ja erzählt, was mich so beschäftigt hat in der letzten Zeit. Und jetzt fehlt, du hast ja in der Zwischenzeit auch einiges erlebt und dich hat auch einiges beschäftigt. Bitte erzähl mal.
Ja, mich hat ein großes Thema besonders beschäftigt, und zwar ist das der assistierte Suizid. Ich habe eine Familie begleitet und habe diesen ganzen Prozess wirklich von A bis Z, also über die ganzen verschiedenen Stadien bis hin zur Bestattung begleitet, und das hat mich viel, viel länger beschäftigt, als so ein Tod mich normalerweise beschäftigt. Der beschäftigt mich natürlich immer. Also es gibt immer die Notwendigkeit, das auch zu verarbeiten, womit ich es da zu tun habe. Und in diesem Falle hat es außerordentlich lange gedauert. Und ich habe sehr viele Gespräche seitdem geführt mit sehr vielen verschiedenen Menschen darüber. Und habe einfach festgestellt, was für ein außerordentlich schwieriges Thema das ist. Weil wir es hier zu tun haben mit etwas, wo wir eigentlich so ein bisschen wie auf Eiern laufen, wenn es darum geht, eine Haltung dazu zu finden, Worte dazu zu finden. Also weil wir immer wieder Gefahr laufen, zu moralisieren oder zu beurteilen. Und gleichzeitig ist da sozusagen dem zugrunde liegend ja eine Frage, die auch wir beide schon miteinander bewegt haben und jetzt ja vielleicht nochmal bewegen könnten. Die Ausgangsfrage: Ist der Tod eine Kopfentscheidung? Ja? Ist es eine Kopfentscheidung? Ist es eine, gibt es zwischen dem ganz physischen Ereignis des Todes, wo sozusagen der Tod sich wie eine Naturgewalt eben ereignet, gibt es dazwischen auch noch einen seelischen Aspekt? Kann man das auch bis ins Seelische hinein entscheiden, weil man eben eine bestimmte Motivation hat, die dahinter steht? Also wie ist das? Du wolltest jetzt eben gleich schon was sagen. Willst du jetzt?
Naja, also ich stehe immer so staunend davor. Wenn ich jetzt mal hier aus dem Fenster gucke, wo ich jetzt sitze, dann sehe ich da die Bäume und die bewegen sich und dann sehe ich alles Mögliche. Aber ich kann das doch nicht begreifen, das Leben. Ich sehe es. Und ich weiß, dass ich seit Jahrzehnten in meinem Körper wohne und den beweglich halte. Irgendwas funktioniert, die Haare wachsen, aber wie machen die? Ich weiß nichts, ich habe keine Ahnung. Und weshalb das so ist, dass plötzlich eine Pflanze, die bei mir vielleicht steht, eingeht. Bei einer Schnittblume kann ich es ja noch verstehen. Aber bei jeder anderen kleinen Topfpflanze, warum die plötzlich kein Wasser mehr aufnimmt oder warum die durch Wasser wieder Kräfte entwickelt, das weiß ich doch gar nicht. Da ist doch irgendeine Kraft am Werke, die ich nicht begreife und die ich auch nicht kontrollieren kann.
Witzig, dabei fällt mir ein, dass ich gleich, wenn unsere Podcast-Aufnahme zu Ende ist, unbedingt Dünger kaufen will. Weil genau das, nämlich finde ich ein tolles Beispiel von dir, genau das nämlich zum Beispiel in meinem Garten gerade so ein bisschen passiert. Da ist eine Tomatenpflanze, die ist aus irgendwelchen mir völlig unerfindlichen Gründen ist die eingegangen. Ja, da kann jetzt eine Wühlmaus von unten gekommen sein und knabbert da hat da an der Wurzel rumgeknabbert. Und überhaupt, warum gedeihen die Erbsen hervorragend und die Tomaten aber dieses Jahr nicht so besonders gut? Sind zwei verschiedene Kästen. Dann kann ich überlegen, ja, ist da vielleicht zu wenig Dünger? Und was wäre jetzt der Dünger? Sozusagen, ist das vielleicht auch was Seelisches? Also es sind natürlich einmal essentielle Stoffe, die wir auf der physischen Ebene brauchen, wie eben Vitamine, Spurenelemente, also Mineralstoffe und Omega 3 und wie das alles so heißt. Und dann ist es aber auch der seelische Aspekt, dass ich vielleicht seelisch eben wie verhungert bin. Es gibt ja so einen schönen Satz, dass wir zum ersten Mal sterben, wenn unsere Begeisterung aufhört.
Genau. Und ich glaube, das ist wesentlich davon abhängig, dass die Begeisterung auf irgendeine Art und Weise aufhört. Es hat im Ersten Weltkrieg hat es die Beobachtung gegeben des sogenannten psychogenen Todes. Psychogene Tod, der war der, da haben die festgestellt, dass junge Männer an der Front, ich hol halt das mal kurz, nehme meine eigenen Worte, junge Männer an der Front, die haben nichts mehr getan, die haben nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken, nicht mehr reagiert und nach 3 Tagen waren sie tot. Und es war keine Todesursache feststellbar.
Das heißt, ich würde jetzt, also meine Fantasie sagt mir jetzt sofort, ich stelle mir da diese jungen Männer im Schützengraben vor, ich denke dann gerade an diesen wirklich ganz, ganz heftigen, ja, erst vor 3 Jahren mit 4 Oscars ausgezeichneten Film Im Westen nichts Neues, wo die da in den Schützengräben über viele, viele Wochen sich, also die Franzosen und die Deutschen sich da bekämpfen. Und da stelle ich mir vor, die sitzen da und die sind so tief in einem seelischen Schock von dieser Gewalt, dass die Gewalt, die ich sehe, dass neben mir eine Bombe einschlägt und Klaus, mit dem ich eben noch intensiv gesprochen habe oder mich verbunden gefühlt habe, dem der Kopf fliegt ab oder Köpfe hört man platzen. Also ich werde jetzt ja wirklich extra so ein bisschen drastisch. Also mein einer Sohn ist ja Schauspieler und der hat bei diesem Film auch mitgewirkt. Im Westen nichts Neues. Und ich weiß noch, dass er mir das erzählt hat, dass er selber wirklich während der Dreharbeiten genau diesen Satz hat er zum Beispiel gesagt. Man hört dann, wie Köpfe platzen, weil die das so natürlich eben, sie drehen ja heute diese Gewaltszenen eben ausgesprochen lebensnah und wirklichkeitstreu, dass du eigentlich, also du drehst selbst beim Dreh sozusagen, du weißt ja, dass es ein Film ist und du spielst das, aber schon da, hat er gesagt, fühlte er sich fast traumatisiert.
Und deswegen ist es meine ganze Skepsis dabei, wenn es eben halt heißt, bei allen assistierten Suiziden im Hintergrund, dass es heißt, die Menschen müssen klaren Verstandes sein.
Okay.
Und das ist eine Sache, ja, das verstehe ich aus von unserem Rechtsverständnis aus, dass niemand überredet werden darf und so, das verstehe ich alles. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Geburt und Sterben etwas mit dem Verstand zu tun hat, sondern mit etwas viel, viel tiefer Liegendes. Dieser Satz, nicht ich bin fertig, sondern ich habe fertig.
Das hast du ja schon so oft gesagt. Übrigens fliegen hier manchmal so, siehst du das auch?
Ich habe keine Ahnung.
So ja, Daumen ja. Irgendwie durch, das ist schon in der Vergangenheit
manchmal ja, so gewesen. Keine Ahnung. Nicht drum kümmern.
Okay, einfach ignorieren.
Ich habe keine Ahnung, was es ist.
Das hast du ja schon in der Vergangenheit häufiger mal gesagt, ich habe fertig, ich verstehe es irgendwie nicht.
Das heißt, es ist alles getan. Es ist alles getan und wenn es nur der Verstand ist, der das entscheidet, das ist zu wenig. Ich nehme dafür oftmals das Beispiel dafür, wie kann ich entscheiden, ob etwas eine Entscheidung nur über den Verstand ist oder ob da tatsächlich etwas wie ein Bauchwissen, eine emotionale Intelligenz oder wie auch immer wir das beschreiben, etwas Seelisches dahinter ist. Wenn ich in einer Gruppe frage, hast du das schon, wer hat das schon mal erlebt, dass jemand dir was erzählt hat und du wusstest ganz genau, dass das nicht stimmt, was die Person dir erzählt. Und du wirst niemals den Beweis antreten können. Und dann melden sich immer welche. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Verstand und einem seelischen Wissen. Dass du irgendwo bist und sagst, hier ist irgendwas komisch, hier stimmt was nicht.
Na ja gut, dann gehen wir nochmal Schritt für Schritt vor. Also ein Mensch erhält möglicherweise eine Diagnose. Und wird dann über vielleicht ein Jahr oder so durch alle möglichen medizinischen Therapien geschleust. Und das wird auf die eine oder andere Weise hier und da vielleicht aufgehalten. Und letztendlich bei weiteren Untersuchungen stellt sich aber heraus, das Ding ist irgendwie doch nicht zu stoppen. Dann hat er sich also hier schon ja ganz viel, nicht nur vom Kopf her, sondern auch auf der physischen Ebene und auch auf der seelischen Ebene, hat er sich ganz viel schon damit auseinandergesetzt, mit dieser Erkrankung. Ist also alleine in der Konfrontation mit der Möglichkeit des Lebensendes.
Ja.
Ja, schon ganz tief konfrontiert.
Ja. Und leider Gottes in der Regel alleine. Da wird ja nicht so viel drüber gesprochen.
Ja.
Das hängt ja meistens an technischen Werten.
Na gut, also vielfach alleine. Ja. Stimmt, hast du wahrscheinlich sogar recht, meistens. Es gibt aber sicherlich auch Fälle, wo dann vielleicht eben eine ganze Familie dranhängt, wo Partnerschaften dranhängen,
ganz
wo vielleicht tiefe Freundschaften da sind, wo sowas auch thematisiert werden kann. Gleichzeitig wissen wir sicherlich beide, dass das ein so dermaßen empfindsames Feld ist, dass man eben auch einfach nicht mit jedem darüber spricht.
Ja.
Und eventuell auch gar nicht mit so vielen. Also wenn überhaupt mit, wählt man meistens ja sehr, sehr wenige aus, wo man dann auch bei bleibt.
Ne? Und ich glaube, ehrlich gesagt, zum Sterben, ich glaube, dass mittlerweile ist es genauso ein Mysterium wie die Geburt, wo andere Kräfte mit dabei spielen müssen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, über die drei Nornen aus der Mythologie, die drei Frauen. Die eine spinnt den Lebensfaden, die andere webt den Lebensfaden und die dritte schneidet ihn ab. Und das heißt, hat ganz viel mit dem Lebensfaden zu tun. Und den kannst du nicht, ich glaube nicht, dass der Lebensfaden über den Kopf gekappt werden kann.
Witzig. Ich habe auch in dem Zusammenhang jetzt viel über den Lebensfaden gesprochen. Und zwar an der Stelle, wenn ich jetzt beschreiben sollte, wie der natürlichste Alterstod vonstatten geht. Also wenn ein Mensch wirklich meinetwegen in seine 90er kommt und dann irgendwann alles ist bis hin irgendwie normal verlaufen, auch ohne Erkrankung, und sich dann eben irgendwann hinlegt und empfindet, so, mein Leben geht jetzt zu Ende. Das gibt's ja. Das sind so Bilderbuch-Tode, sag ich jetzt mal. Ja, wo dann eben sozusagen im Laufe der Zeit, dann kommt vielleicht noch so ein bisschen eine kleine Siechzeit. Ich könnte aber genauso gut jetzt jemanden daneben stellen, der eine längere Siechzeit vielleicht hat im Bett, ja, liegend und aber auch schon hochaltrig ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir geistig und seelisch und körperlich, dass wir ganz fest miteinander verbunden sind, ja, dass alle Kräfte sozusagen im Laufe, also ich würde sagen, meine sind heute fast ein bisschen zu fest. Das gibt's nämlich auch. Man muss immer so gucken, ja, wie dass das auch so in unserem normalen Leben, finde ich, dass man immer wieder so schauen kann, bin ich jetzt zu fest miteinander verbunden? Ist alles zu fest verbunden oder ist es zu stark gelockert? Also da gibt es bestimmt, sind das...
Ist das nicht schön, dieser Ausspruch, ich stehe heute neben mir?
Genau. Ich stehe neben ihr, dann ist es nämlich so gelockert, dass ich mich gar nicht mehr wiederfinden kann. Dass ich irgendwie physisch da zwar mich sehen kann im Spiegel oder ich fühle irgendwie, ich sitze hier und kann mich ja auch kann also meinen Körper irgendwie anfassen, aber ich fühle mich nicht richtig. Also man sagt ja auch auf die Frage, ich fühle mich heute nicht. Das sagte man früher. Häufiger, glaube ich, als heute. Ich kann mich bei meiner Mutter erinnern, die ist ja 1934 geboren gewesen und die hat ganz oft gesagt, ich fühle mich heute nicht. Und witzig, was sagt man denn damit? Ich fühle mich nicht.
Genau.
Ich habe keinen Bezug zu mir.
Ja. Und ich habe von einer Frau, die ich begleitet habe in einer Trauersituation, der Vater war ist er alt und älter geworden und der Vater hat dann zu ihr gesagt, mein Leben schwindet aus mir. Und das ist das ausgesprochen vielleicht, was du auch damit meinst, dass dieses Gefüge sich tatsächlich lockert.
Genau, da war ich eben stehen geblieben. Man rüttelt sich sukzessive aus sich heraus zum Ende des Lebens hin, ja, in so einer Siechzeit. Entweder, wenn man schon zu Bette liegt und siecht, in der Krankheit siecht, das hat Tolstoi so schön beschrieben in seinem Buch Der Tod des Iwan Ilitsch, wo man eben langsam gleichzeitig während des Siechens auch wieder zu sich sogar noch kommt.
Ja.
Also das ist auch, aber das können wir nochmal.
Zu sich kommen, ist das
ja. Ja, ist auch schön. Das können wir nochmal, lassen wir nochmal eben zur Seite, um dieses andere noch zu Ende zu bringen. Und da legt er sich nun hin und dann wird der Lebensfaden, also indem ich mich immer mehr lockere und lockere, wird der Lebensfaden dünner und dünner und dünner und dünner, ja? Und irgendwann ist er nur noch fast so wie so ein Spinnwebenfaden, dass es also nur noch ein braucht. Also irgendjemand hat vielleicht das Fenster offen gelassen, es gab Zugluft oder ein anderer hat mal genießt in der Nähe und da fliegt so ein kleines Virus durch die Luft. Was auch immer, es braucht jedenfalls nicht viel, damit dieser Faden sich löst und dann eben diese Trennung sich vollziehen kann. Und dann, ja, wenn dann in der Zeitung steht, das haben wir schon oft gesagt, unsere 97-jährige Mutter und Großmutter ist plötzlich und unerwartet, da kann ich wirklich nur lachen an der Stelle, weil es einfach eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen aufmerksam hinschaut, ist es nicht plötzlich und unerwartet.
Ja,
wobei, doch, da muss ich mich korrigieren. Jetzt zum ersten Mal gerade fällt mir auf, wirklich zum ersten Mal, ich habe das all die Jahre immer so ein bisschen belächelt, diese Anzeigen. Jetzt fällt mir auf, wenn also so eine meinetwegen 97-Jährige bis eben noch wirklich kräftig durch die Gegend gelaufen ist und alles war noch wunderbar und dann innerhalb wirklich von meinetwegen 2 Tagen oder 3 Tagen das sich vollzieht, was ich eben beschrieben habe, dann ist das doch plötzlich und unerwartet.
Ganz vielen Dank, Franziska. Wunderschön. Ich habe ja, anders als es in vielleicht bei anderen Ausbildungen und so weiter läuft, ich nehme sehr bewusst in meine Fortbildung hinein akut Betroffene, von Trauer akut Betroffene und auch Menschen, die konkret lebensbedrohlich erkrankt sind. Und ich habe vor einigen Jahren, gab es einen Mann in einer Fortbildungsgruppe, er hieß Gerd, das darf ich ja sagen, genau. Er hieß Gerd und er hat die Fortbildung mitgemacht und ich habe mit ihm gesprochen, ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Mal, dass er im Unterricht war, dann habe ich ihn zum Auto gebracht. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Dein Lebensfaden wird dünner. Und dann haben wir uns ganz herzlich voneinander verabschiedet und dann hat er ein Gedicht geschrieben und das hat er mir geschickt und ich darf es verwenden. Das heißt nämlich, seidener Faden. Mein Leben hängt an einem seidenen Faden. Irgendwie fadenscheinig. Doch nie fade. Schwebend, ruhig, fast anmutig bewege ich mich, damit der Faden nicht reißt. Fast wie eine Lebensnabelschnur, glänzend, schimmernd, verwoben noch, im Reigen meines Daseins, jeder Atemzug, Traum, jedes Lächeln, gelingenes Tun, webt aus dem seidenen Faden ein buntes Tuch. Mein Lebenstuch. Es dreht sich im Wirbel und wird zu einer Hängematte zwischen 2 Bäumen wie ein Kokon. Ich lege mich hinein. Sternenzauber umgibt mich ewiglich. Ich bin ihm so dankbar. Er hat damit genau das ausgedrückt. Wie zauberhaft es ist, wenn etwas so zunehmend unsichtbar wird und doch da ist. Und dann stehen wir da und sagen, wo ist es denn hin? Und genau das ist, ein Prozess und das ist genau das, weshalb ich ganz fest eigentlich für mich sage, nur Verstand reicht nicht dafür.
Tja, aber da komme ich jetzt sofort, wer will das beurteilen?
Ja.
Also wer will beurteilen, nur Verstand reicht nicht, das mag ich gelten lassen. Das finde ich, also da würde ich auch sagen, so denke ich auch. Aber wer will beurteilen, ob ein Mensch oder wie weit ein Mensch jetzt sozusagen über den Verstand hinaus, weil es ist ein begleiteter Suizid, dieser assistierte Suizid. Also es ist sozusagen eine Unterstützung an der Stelle, wo man sonst eben selbst Hand an sich gelegt hätte. Und man legt ja auch selbst Hand an. Also das ist ja die Voraussetzung. Die anderen dürfen das ja gar nicht. So sieht das Gesetz es ja vor. Was übrigens jetzt ja auch in Deutschland zunächst nur geduldet ist. Also über diese Rechtslage haben wir ja mit Anne Wollwood schon einmal gesprochen. Und ich habe tatsächlich jetzt nochmal neu den Wunsch, nochmal wieder jemanden einzuladen. Dürfen die das, heißt das Buch. Inge Schumacher heißt sie. Das könnte sein, dass wir mit ihr mal darüber noch sprechen, weil in dem Fall haben sich die Eltern dazu entschlossen, eben mit dieser Unterstützung aus dem Leben zu gehen. Und dann hat sie ein Buch zusammengetragen, sehr, sehr genau recherchiert. Also nicht nur ihre eigene Geschichte, Familiengeschichte an der Stelle beschrieben, ihr eigenes Erleben, sondern eben auch einfach unglaublich umfangreich recherchiert, was es dazu so alles zu sagen gibt.
Ich freue mich sehr, wenn wir sie einladen können.
Mhm.
Dann nehmen wir das Thema nochmal auf.
Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nur nochmal eben ganz kurz meinen Bogen wieder zurückholen. Wer will das beurteilen? Also wie weit ein Mensch für sich eine bis ins seelisch-geistige reichende Entwicklung gemacht hat. Ein Satz, das ist ein Zitat von Hegel, was mich über viele Jahre schon begleitet hat, aber was ich nie so tief verstanden habe wie jetzt in den letzten Wochen. Das heißt, der Mensch weiß von Gott nur so viel, wie der Gott im Menschen von sich selber weiß.
Mhm.
Weil das, was ich vorhin sagte, dieses fast so ein bisschen Gehen wie auf Eiern. Also das heißt, wir bewegen uns da, wir setzen unsere Schritte. Muss man sich ja vorstellen, was heißt das, wie auf Eiern gehen? Also diese auf rohen Eiern gehen, muss man ja dazu sagen. Ne? Wenn sie wenigstens gekocht werden, wäre es nicht so schlimm. Aber hier, das ist so schwierig. Wo setze ich meinen Fuß hin? Also wie formuliere ich mich, ohne dass die Sache jetzt gleich Risse kriegt, weil ich vielleicht ins Urteilen oder sogar ins Moralisieren gekommen bin. Ja. Und was bedeutet denn dieser Spruch? Das heißt eigentlich, der Mensch weiß von Gott nur so viel, wie der Gott im Menschen von sich selber weiß. Das heißt eigentlich, dass dieser göttliche Anteil in mir, mein hohes Ich, mein hohes Selbst, das, von dem Novalis sagt, wird ein Mensch geboren, stirbt ein Geist, ja? Stirbt ein Mensch, wird ein Geist geboren. Das heißt, dieser...
Ja, ich bin mit dem Spruch nicht so ganz einverstanden, aber egal.
Mit dem Novalis nicht oder mit dem ersten nicht?
Mit dem Novalis nicht.
Ja, das können wir ja dann nochmal. Also, ich könnte mir vorstellen, das hätte ich nämlich jetzt, wollte ich jetzt gerade aufgreifen, dass du nicht einverstanden bist mit dem Teil, dass er eben nicht ganz stirbt. Also, weil die Frage ist ja, wenn ich also hier auf die Erde komme, ja, dann bleibt ja eben auch hier, würde ich von einem Faden fast sprechen, bleibe ich ja verbunden mit diesem Geist, also mit diesem, das ist ja nicht ganz gestorben, ist ja nicht ganz weg.
Eine Frage der Auffassung.
Ja, wollen wir da kurz einsteigen jetzt?
Nee,
möchtest du sagen?
Nicht mehr. Ich glaube, wir lassen das an dieser Stelle so, mit ganz vielen offenen Gedanken und freuen uns drauf, wenn wir über das Thema assistierter Suizid noch einsteigen.
Ach, da und bin ich jetzt nicht so glücklich mit, muss ich sagen, weil das finde ich jetzt unheimlich abgebrochen. Also dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dann müssen wir unsere nächste Folge noch wieder darüber weiter sprechen.
Auf jeden Fall.
Weil das ist jetzt zu abgebrochen.
Ja, und gleichzeitig ist es manchmal ganz gut bei diesem schwierigen Thema, dass da tatsächlich ein paar Fäden hängen bleiben. Da sind wir doch wieder beim Faden. Ein paar Fäden hängen lassen und mal gucken, was es für Gedanken dazu gibt. Und dann machen wir beim nächsten Mal denn an der Stelle weiter.
Mhm. Gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.